Let's go. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Talk Circus, dem Podcast von und mit Olivia.
Hallo ihr Lieben.
Und Linda, das bin ich. Heute sprechen wir zwei über unsere Business Babies und wie wir zu ihnen gekommen sind. Außerdem wird es darum gehen, wie es ist, als Mutter ein Unternehmen zu gründen und dieses zu führen. Nicht nur in Zeiten von Corona, sondern auch in Zeiten des ganz normalen Wahnsinns. Olivia, ganz ehrliche Frage, weil wir zwei kennen uns jetzt seit, wir haben es kürzlich eruiert, über 4 Jahren. Aber ja. Ich weiß, dass du Love Circus schon viel früher gegründet hast. Kannst du mir nochmal erzählen, wie das war und wann das war und warum das war?
Genau, also die Idee, Love Circus zu gründen, beziehungsweise ein Business zu gründen, was Hochzeiten mal anders betrachtet oder auf ein anderes Level hebt als dieses traditionelle Rote Rosen, Schleierkraut, Tüll und weiße Tauben, die entstand so im Spätsommer 2011. Und das Business tatsächlich, die Gründung, die offizielle Gründung, die Eintragung als GbR war im Dezember 2011. Und das fiel tatsächlich wirklich zusammen mit der Schwangerschaft von meinem ersten Kind, meinem Sohn. Und das ist quasi zeitgleich passiert. Sowohl Firmengründung als auch die Schwangerschaft waren jetzt nicht von langer Hand geplant, sondern es hat sich dann einfach beides schneller ergeben und entwickelt als gedacht. Und genau, damit hatte ich quasi auf einen Schlag 2 Babys.
ja. Wer wünscht sich das nicht? Und dazu ja noch so unterschiedliche Babys. Okay, Wahnsinn. Darf ich dich einmal noch fragen, was hast du überhaupt davor gemacht? Auch das weiß ich nicht.
Ich habe vorher in verschiedenen Agenturen bzw. Unternehmen im Bereich Projekt- und Eventmanagement gearbeitet. Und meine letzte Station war bei einer Berliner PR-Agentur, wo ich als PR-Berater für verschiedene Mode- und Lifestyle-Brands tätig war.
Okay. Und wo kam diese Idee oder der Wunsch her, dass du dich selbstständig machst? Kannst du das nochmal erzählen?
Also jeder, der die Berliner Agenturlandschaft kennt, weiß ja, dass das kein Zuckerschlecken ist und ein sehr ausbeuterisches Metier. Und ich dachte mir irgendwann, ja, ausbeuten kann ich mich dann auch selber, aber dann bitte zu meinen eigenen Regeln und das auch alles in meine eigene Tasche wirtschaften. Und ich habe dann länger überlegt, was ich denn irgendwie machen könnte. Und im Sommer 2011 habe ich, dadurch, dass ich halt auch einfach diesen Event-Background per se hatte, eine Freundin dabei unterstützt, ihre eigene Hochzeit zu planen und auch vor Ort umzusetzen. Und im Rahmen dieser ganzen Planung ist uns beiden erstmal klar geworden oder bewusst geworden, wie altbacken die Branche in Deutschland damals noch war. Und wir haben uns dann überlegt, ja, wir sind 2 Berliner und relativ modern und Kunst und Design interessiert und Mode interessiert. Und da muss es doch irgendwie ein bisschen mehr geben, vor allen Dingen, wenn man auch über den Tellerrand Richtung USA oder auch Australien geguckt hat. Die waren damals schon natürlich viel weiter. Und dann haben wir uns entschieden, damals zusammen diese Agentur zu gründen. Und das wurde dann auch relativ gut angenommen, weil das gab es bis dahin meines Erachtens oder so weit, wie wir das auch zurückgespiegelt bekommen haben, gab es das mit dem Ansatz in Deutschland einfach nicht. Und dann kam ja relativ schnell, auch 2013, die Idee mit dem Love Circus Bash hinterher. Und bis Winter 2014 haben wir das dann zusammen gemacht und auch quasi ein halbes Jahr versetzt auch beide tatsächlich Kinder bekommen. Und bei meiner Freundin hat sich das dann damals einfach rauskristallisiert, dass dieses selbst und ständig und Unternehmer sein für sie einfach nicht das Richtige ist. Und dann hat sie sich wieder in ruhigere Gewässer begeben, nämlich in eine Festanstellung. Und ich führe das seit 2014 alleine weiter.
Okay, guck mal, das wusste ich zum Beispiel gar nicht, dass ihr als Team gestartet seid und du das dann ab 2014 alleine weitergemacht hast. Okay, jetzt haben wir vorhin ein bisschen drüber geschmunzelt. Zwillinge, ein echtes Baby aus Fleisch und Blut und noch ein Business-Baby. Was würdest du sagen, hat mehr Blut, Schweiß und Tränen gekostet, das Business-Baby ans Laufen zu bringen oder deinen Erstgeborenen durch die ersten schlafarmen Wochen zu bringen? Ich weiß ja gar nicht, ob dein Erstgeborener wenig geschlafen hat. Vielleicht hat er auch von Anfang an wie ein Engel durchgeschlafen. Ich wünsche es dir sehr, dass es so war.
Nee, leider sind beide Kinder nicht mit dem Langschlaf- und Durchschlafgen ausgestattet. Und von daher war das schon relativ anstrengend. Aber ich glaube, die gerade am Anfang tragen einen ja auch die Hormone durch die ein oder andere schwere Zeit. Und ja, was hat mich mehr Blut und Schweiß und Tränen gekostet? Ich glaube, am Ende das Business-Baby, weil mit meinem Sohn das einfach eine relativ schnell eine sehr gute Partnerschaft zwischen uns einfach da war oder so eine Mutter-Kind-Symbiose und wir da uns super gut eingegroovt haben und auch, wie gesagt, sehr schnell. Da, natürlich gab es immer irgendwie Phasen und Situationen, wo ich mir so dachte, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, das ist alles zu anstrengend, ich will nur noch schlafen. Aber es gab jetzt nie diesen Punkt, wo ich wirklich mit diesem Muttersein gehadert habe. Und wiederum dieses Business-Thema, das war ja auch, wenn man dann irgendwie ein eigenes Unternehmen gründet und aufbaut, ist ja auch sehr viel Learning by Doing, sind sehr viele Fragen, existenzielle Fragen, die auch immer wieder aufploppen. Wann kommen die ersten Umsätze und wie lange kann ich damit leben oder davon leben und all solche Dinge. Thema Mitarbeiter, ein Team sich zusammenzustellen, ein Auftritt nach außen, diese ganzen Fragen einfach. Und deshalb würde ich sagen, hat mich das mehr graue Haare gekostet am Ende des Tages, das Business Baby. Und man muss dazu natürlich auch sagen, das erste Jahr nach der Gründung ist natürlich auch ein anderes Arbeiten gewesen, als jetzt der Fall ist oder als dann zwei, drei Jahre später der Fall war. Also da ging es ja dann erstmal darum, einen Internetauftritt zu generieren und sich überhaupt zu überlegen, eine Business-Philosophie, wo will ich hin, wie will ich arbeiten, für welche Werte stehe ich, was wollen wir erreichen, wo wollen wir hin. Und da ging es noch nicht so sehr darum, wirklich Hochzeiten auch umzusetzen und zu realisieren. Deshalb war das auch okay und relativ entspannt. Und dann das zweite Jahr ging es dann schon ein bisschen wilder her. Und das war dann auch teilweise anstrengend, weil mein Sohn ist ja im September 2012 geboren und dann ja wirklich richtige Saison, wo wir auch mehrere Hochzeiten durchgeführt haben und auch große Hochzeiten, war tatsächlich 2013. Wenn man dann so ein ganz kleines Kind am Start hat, ist man natürlich gut bedient, wenn man einen Partner an seiner Seite hat, der einen da auch unterstützt und in seiner Vaterrolle auch aufgeht und die auch ernst nimmt. Und das war bei mir zum Glück der Fall, sonst hätte ich das mit Love Circus natürlich auch so nie umsetzen können. Und dann, Kinder werden ja älter und man sagt, große Kinder große Sorgen, kleine Kinder kleine Sorgen. Ich finde, dass mein Sohn ist jetzt 7 Jahre alt, der ist auf einem ganz anderen Level der Selbstständigkeit und dann ist es mittlerweile auch sehr gut zu vereinbaren, aber, jetzt kommt das große Aber, ich habe ja noch ein zweites Kind bekommen und meine Tochter ist jetzt gerade 2 Jahre alt geworden. Und das ist dann natürlich nochmal ein ganz anderer Schnack und war halt auch nochmal ein ganz anderes Ding, sowohl die Schwangerschaft als auch die Zeit danach. Ich habe quasi nach 14 Tagen oder eigentlich nach einer Woche habe ich schon wieder gearbeitet Und das natürlich auch sportlich. Und aber der Tatsache eben auch geschuldet, dass ich Solo-Entrepreneur, wo wir jetzt bei diesen ganzen Entrepreneur-Begriffen einfach schon mal sind, bin und kein großes Team habe an meiner Seite. Ich habe natürlich freie Mitarbeiter, die mich auch nach bestem Wissen und Gewissen unterstützen, aber das ist halt nicht ihre Firma. Und da habe ich halt auch gemerkt, dass das nicht möglich ist, dafür einen längeren Zeitraum komplett die Fäden aus der Hand zu geben. Also schon so ein bisschen, und dass ich mich nicht um alles kümmern muss, das war auch eine riesige Erleichterung, aber es gab halt einfach nicht die Situation, dass ich gesagt habe, ich kann jetzt mich komplett erstmal nur auf das Kind konzentrieren und das Business sein lassen, weil meine Tochter wurde Mitte April geboren und im Juni hatte ich dann schon wieder die ersten Hochzeiten und das war auch eine Saison, wo ich auch internationale Hochzeiten hatte und dann mit der ganzen Familie nach Italien geflogen bin, um dort eine Hochzeit zu rocken, und ja, dann hat mein Mann halt auf das Kind aufgepasst.
Ja, crazy. Es hat sich auf jeden Fall nach einem, wie du schon gesagt hast, sportlichen Programm an.
Wie war das denn bei dir?
Ja, bei mir, ich bin ein bisschen anders gestartet. Ich habe mich ja, als ich quasi mit Kind Nummer 2 schwanger war, wusste ich, ich kann irgendwie nicht zurück in meinen alten Job gehen. Ich habe ja als Projektleiterin bei einem Projektträger im Bereich Bildung, Soziales, Gesundheit gearbeitet. Das hat mir im Prinzip auch Spaß gemacht, aber ich wusste irgendwie, dass ich diese Form des Arbeitens 9-to-5, wobei 9-to-5 war es dann meistens nicht, weil man das gar nicht gemanagt bekommen hat irgendwie, wenn man das Kind nicht erst ganz spät aus der Kita abholen wollte. Und das hat mir wirklich immer das Herz gebrochen. War es so, dass ich gedacht habe, ich kann in den Job nicht zurückgehen, also zumindest nicht in diese Form des Arbeitens. Und es gibt so ein Urlaubserlebnis, da war die Kleine dann, also die zweite, geboren, und ich war mit meinem Mann und den beiden Kindern in Portugal im Urlaub und habe mich wirklich, glaube ich, das erste und einzige Mal in meinem Leben so von jetzt auf gleich auch in so eine Landschaft verliebt. Und wir sprachen ja schon über das Schlafen von Kindern. Also unsere Große, die wird jetzt diese Woche 7, die schläft jetzt mittlerweile passabel. Die Kleine war zum Glück da etwas pflegeleichter. Aber Schlaf war mit so einem 2-3 Monate alten Baby doch noch sehr spärlich gesät, und eigentlich die einzige Stunde Ruhe am Tag hatten wir, wenn wir mit dem Auto gefahren sind und wir das Glück hatten, dass beide Kinder zeitgleich eingeschlafen sind. Und es war so, die Große saß auf dem Beifahrersitz neben meinem Mann und ich saß hinter meinem Mann neben der Kleinen halt in so einer Maxi-Cosi-Babyschale und habe die immer versucht zu beruhigen, wenn die gebrüllt hat und Duzi-Duzi-Du zu machen. Und dann haben beide Kinder geschlafen und wir sind durch diese wunderschöne Landschaft gekurvt, und man konnte halt auch, du kennst das ja mit Sicherheit, hätten wir jetzt angehalten und gedacht, komm jetzt, wir machen mal die Fenster runter und genießen, dann wäre sowieso sofort ein Kind wach geworden. Also sind wir weitergefahren und mein Mann guckt so in den Rückspiegel und sagt zu mir, ja, wie geht das denn jetzt weiter bei dir mit der Arbeit und so? Und meine erste Reaktion war, dass ich echt dachte, ey, Alter, hast du eigentlich einen Arsch zu? Ich meine, ganz ehrlich, ist hier ein Baby, ich schlafe nicht. Das Letzte, woran ich im Moment denke, ist, wie es bei mir beruflich weitergeht. Das war aber auch einfach, ich war auf so einem Stresslevel. Und dann noch ein paar Tage später, als wir uns alle da ein bisschen eingegroovt hatten und ich vor allen Dingen auch mal die Kinder halt an meinen Mann abgeben konnte und mal selber irgendwie eine Stunde auch mal nachmittags gepennt habe, sah die Welt schon ein bisschen anders aus, und es ergab sich exakt die gleiche Situation nochmal. Wir sitzen im Auto, die Kinder schlafen. Und mein Mann sagt wieder, ja, und macht nochmal so einen zaghaften Vorstoß. Und ich weiß noch genau, ich weiß noch, wie ich ihn angeguckt habe und gesagt habe, du, ganz und in echt, wenn ich es mir aussuchen könnte, dann würde ich gerne Traurednerin sein und Menschen trauen. Und mein Mann, ich habe es schon an öfteren Stellen auch gesagt, ist ein äußerst guter Mann. Der hat mich nicht angeguckt und gesagt, so, was, wie bitte, was willst du? Er hat gesagt, ja, finde ich eine gute Idee, dann mach das doch. Ob er gesagt hat, finde ich eine gute Idee, weiß ich nicht mehr. Aber er war total supportive, und In dem Moment war die Idee geboren. Ich hatte im Jahr vorher schon 2, 3 Hochzeiten begleitet. Das hatte sich aber so ergeben, kennt man ja irgendwie aus dem Freundeskreis. Da fragte ich dann mal jemand, könntest du das nicht machen? Und so, aber das war bis dato gar kein Business Case für mich, sondern eher irgendwie ein Hobby. Und dann ist es aber dazu geworden und ich bin dann tatsächlich in meinen alten Job nicht zurückgegangen, sondern habe dann in der Elternzeit mit Nummer 2 dieses Business sozusagen aufgezogen. Mhm. Ja, so war das bei mir. Ja, verrückt auch, dass das jetzt alles schon so lange her ist irgendwie. Ich finde die Zeit, also klar, wenn man sich die Kinder anguckt, wird einem das total bewusst, aber auch wenn man sich so das Business anguckt und auch was das für Phasen durchläuft. Mhm. Ne? Ich meine, wir müssen, glaube ich, ja auch keinen Hehl draus machen, dass wir zwei, wenn wir uns sonst nicht nur hier über Zencaster irgendwie miteinander Podcast aufnehmen, auch damals noch, als wir uns in echt trafen und gemeinsam Kaffee oder Vino tranken, dass auch so ein Business natürlich so Phasen durchläuft, wo man auch mal keinen Bock hat, weil noch nicht mal, weil es nicht läuft, sondern weil man sich vielleicht auch fragt, ist es das jetzt wirklich? Ne? Und ich glaube, bei dir ist ja auch so ganz spannend mit den zwei Geschichten. Einmal die Hochzeiten, für die du brennst, und dann aber auch die Messe, was nochmal ein ganz anderer, klar, der Kontext ist derselbe, aber es ist ein ganz anderes Ding nochmal so. Ja. Ja, und ich habe ja aus dem Grund dann nochmal letztes Jahr Lynn gegründet, einfach weil ich auch Lust nochmal auf mehr und wieder was anderes hatte. Mhm. Ja. Mhm. Kannst du das so nachvollziehen, was ich gerade meinte mit den Phasen in einem Business? Kannst du irgendwie rückblicken? Gab es mal irgendwie so einen Tiefpunkt, wo du auch gesagt hast, so, ich schmeiß hin? Oder?
Ich glaube, dass ich das wirklich gesagt habe, ich schmeiß hin. Das war, also an dem Punkt war ich jetzt noch nie, außer jetzt Corona. Nee, also man stellt sich natürlich immer wieder in Frage und ich glaube, dass das auch ganz wichtig ist, um irgendwie sich weiterzuentwickeln und zu wachsen, weil wenn man die ganze Zeit sich selbst immer nur der eigene Cheerleader ist und man sich erzählt, wie toll man ist, ohne vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch mal nachzujustieren oder auch bei Leuten, wo man sich sicher sein kann, dass das eine konstruktive Kritik einfach ist, da auch mal nachzufragen und sich dann damit wiederum auseinanderzusetzen und zu überlegen, wie man das einfach implementieren kann in sein Daily Business. Es ist einfach, also so funktioniert für mich Unternehmer sein auch. Und wenn man das nicht macht, dann glaube ich, wird es langfristig irgendwie nichts. Und diese Phasen hatte ich schon immer wieder. Und auch wenn ich dann mal, es gab jetzt nicht wirklich viele Auszeiten, die ich hatte. Also natürlich mal irgendwie so ein kurzer Urlaub, aber am Ende des Tages habe ich auch da oft selbst im Urlaub gearbeitet, weil Sommerurlaub High Season, ne? Da kann man nicht sagen, ich bin jetzt von 2 Wochen weg. Ich hatte letztes Jahr, hatte ich ja neulich schon mal erzählt, so 3 Monate so ein bisschen Auszeit, da habe ich auch gearbeitet, aber jetzt nicht, bin ich jeden Tag ins Office gerannt und habe es sehr runtergefahren und da mir auch irgendwie überlegt, wo ich hin will und nochmal versucht nachzujustieren. Und diese Momente, wie gesagt, die hatte ich schon, aber bis jetzt gab es einfach nicht den Punkt, dass ich gesagt habe, ich möchte das nicht mehr oder ich bin so weit zu sagen, das alles hinzuschmeißen. Ich glaube, dass es natürlich auch immer damit zusammenhängt, wo man sich befindet, auf welcher Stufe oder auf welchem Punkt des Weges. Mhm. Weil wenn ich damit jetzt nicht erfolgreich wäre und wenn ich nicht das geschafft hätte, mir da so eine Nische zu schaffen und auch die Reputation, die ich mir einfach erarbeitet habe, zu erarbeiten, dann wäre das, glaube ich, auch nochmal eine andere Geschichte. Aber selbst wenn ich mich und das Business in Frage stelle, dann muss ich mich einfach immer mal wieder darauf fokussieren, was ich irgendwie schon erreicht habe. Und das ist jetzt nichts, was ich per se und regelmäßig mache. Also das ist wirklich was, da muss ich mich dann immer noch mal anstupsen und das wirklich auf Zuruf zu mir selber machen. Mhm. Und dann ist es aber also das tut mir dann natürlich auch gut. Aber ich glaube, dass das auch was ist, dadurch, dass ich das nicht jeden Tag in meine Morgenroutine einbaue, dass ich mich morgens vor den Spiegel stelle und sage, was für ein dufter Typ oder was für eine dufte Type ich bin, ist ja vielleicht auch eine gute Herangehensweise für manche Menschen. Aber das wäre für mich einfach nicht so wirklich authentisch. Und die Leute, die mich jetzt auch privat oder auch business-wise ein bisschen besser kennen, wissen, dass ich niemand bin, der sich ständig irgendwie selber über den Klee lobt. Und dass ich auch mit positiver Kritik oder Komplimenten, dass ich mich da manchmal sogar so ein bisschen schwer tue. Ich weiß nicht warum, aber wenn es dann irgendwie auf jeden Fall ganz dicke kommt und ich mir nur die Decke über den Kopf ziehen will und mich bisweilen frage, habe ich darauf noch Bock, macht das alles noch so viel Sinn, dann ist es einfach gut, sich darauf nochmal zu besinnen, was die Leute vielleicht einem in der Vergangenheit zurückgespiegelt haben oder auch nochmal sich zu überlegen, was hast du hier eigentlich die letzten 10 Jahre erreicht und was hast du auch für Standards in dieser Branche mitgesetzt und dann denke ich mir einfach, nee, also dafür habe ich mir einfach den Hintern viel zu sehr aufgerissen und viel zu viel Blut, Schweiß und Tränen, wie du vorhin gesagt hast, vergossen. Und dafür habe ich auch privat viel, viel zu sehr zurückgesteckt, als dass ich jetzt einfach an einem Punkt bin, wo ich sage, jetzt ist das wirklich ein etabliertes Business und das gebe ich jetzt nicht einfach so schnell auf.
Ja, ich mich überkommt tatsächlich immer so im Winter dieser Blues. Das ist, also ich kann es jetzt mittlerweile einfach, weil ich jetzt auf ein paar Jahre zurückblicke, sehr gut einkreisen. Wir beide wissen ja, und die meisten unserer Zuhörer, die sich vielleicht mit dem Thema Hochzeiten beschäftigen, wissen, dass das noch die totale Off-Season ist, der Winter. Und das ist dann natürlich so, da passiert nicht viel. Man ist die ganze Zeit in Akquisegesprächen, ja, aber komme ich immer so ein bisschen schräg drauf. Hat vielleicht auch damit zu tun, ich bin eine Rampensau, wobei jetzt keine Angst, die Leute, die vielleicht irgendwie in Betracht ziehen, mich mal zu buchen für ihre Hochzeit, ich bin jetzt da nicht irgendwie, ich komme nicht im Elvis Presley-Kostüm, keine Sorge. Ich komme nicht im Elvis Presley-Kostüm und mache da wirklich mit dem Glitzer-Mikro eine Show. Ich meine damit eher, ich kann gut auf Bühne, auch wenn es ja bei einer freien Trauung seltenst eine Bühne in dem Sinne gibt, aber so im übertragenen Sinne. Ich kann das gut und ich brauche das auch. Also das ist einfach so, braucht meine Persönlichkeitsstruktur auch. Und das fällt dann halt im Herbst, Winter nach immer einer krassen Saison, fällt das dann so von jetzt auf gleich ab. Und das ist wirklich wie so ein Entzug. Mhm. Ja, plötzlich gibt's kein super Feedback mehr jedes Wochenende, weil das ist natürlich gerade bei meinem Job. Ich bin ja super viel unterwegs, mache um die 30 Hochzeiten pro Saison. Natürlich ist das immer eine Form von Adrenalin. Ich werde ja auch ganz oft gefragt, oh, bist du da aufgeregt? Und ich muss ganz ehrlich sagen, nee, also Aufregung ist es nicht. Es ist so eine gesunde Form von, ja, weiß ich gar nicht, ja, schon Excitement irgendwie. Ich will es auch nicht Lampenfieber nennen, sondern ich freue mich. Und natürlich muss man sich auch so ein bisschen in dieses Gefühl reinpushen. Ne? Du kommst dahin und da musst du dich natürlich auch so drauf einstimmen, hey, wir feiern hier eine Hochzeit. Und danach schütte ich natürlich auch ganz viele Endorphine aus, weil ich mich mit dem Paar freue und ich da auch manchmal ein Tränchen mit verdrücken muss und ich mich noch mehr freue, wenn danach die Oma zu mir kommt und sagt, Mensch, das war aber auch schön. Und das ist natürlich ein totaler Push. Das kann man nicht leugnen. Und das trägt mich auch über so eine Saison. Und dann zum Winter hin, wenn dieses Gefühl nicht mehr dann sich regelmäßig einstellt, komme ich immer wieder so ins Zweifeln. Aber sobald die Saison dann Fahrt aufnimmt, ist es auch wieder gut. Und das ist halt dieses Mal, ja, 2020, da muss ich echt einmal tief durchatmen, hat Corona mir da echt auch einen krassen Strich durchgemacht. Dieses, man sieht so das Ende des Tunnels, ja, alle freuen sich, oh, bald fängt die Saison an und es geht wieder los und es kommt natürlich auch wieder Geld rein. Ich meine, das muss man auch ganz ehrlich sagen, ja. Und plötzlich, zack, bum, bang, finito. wie haben wir es in unserer ersten Folge genannt?
Vollbremsung.
Ja? Als wenn einer da echt die voller Fahrt die Handbremse anzieht und der Powerslide endet im Gebüsch. Aber jetzt nicht hier, wie du jetzt denkst, sondern einfach so.
Ich denke gar nichts.
So Bruchlandung, scheiße, Ende im Gelände. Also das finde ich echt, das war ein krasser Dämpfer, dass jetzt einfach diese Saison eben nicht losgeht, obwohl wir da alle jetzt seit Wochen und Monaten drauf hingefiebert haben. Oder? Wie war das bei dir diesen Winter und jetzt das Frühjahr?
Naja, du, bei mir ist das ja so, Linda, nach der Saison ist vor der Saison. Also wenn dann spätestens so Mitte, Ende September bei mir die Hochzeitssaison abgeschlossen ist, habe ich ja natürlich schon wieder mich um die Anfragen oder um die Paare für die nächste Saison, für die kommende Saison zu kümmern, weil das ist schon oft ein Vorlauf von einem Jahr, weil diese Planung oder mein Business oder mein Job ist ja auch relativ allumfassend und da muss ich einfach schon mehrere Monate oder wie gesagt bis zu einem Jahr vorher in die Planung einsteigen. Und das Zweite ist natürlich, dass spätestens ab Oktober so die heiße Phase für den Love Circus Bash beginnt. Und wenn der dann Mitte Januar vorbei ist, dann gibt es meistens nochmal so, da muss der ja noch nachbereitet werden. Dann gibt es den Februar, der dann so ein bisschen dümpelig ist, sage ich jetzt mal, also den ich dann auch wirklich brauche, um irgendwie mal durchzuatmen. Weil bis dato habe ich dann quasi seit Mai oder seit März komplett mit dem Fuß auf dem Gaspedal durchgezogen. Also ich arbeite quasi von März bis Ende Januar nonstop durch. Da ist immer irgendwie was hinter der nächsten Ecke wartet und was bearbeitet werden muss. Und damit meine ich dann nicht irgendwie so Sachen, die man gerne ewig und drei Tage prokrastiniert, wie Buchhaltung und so ein Gedöns, sondern wirklich Projekte, und die keinen Aufschub dulden. Und dann ist es eigentlich so, dass dieser Februar der einzige Monat ist, wo ich so ein bisschen Luft holen kann. Und dann komme ich da sehr selten in diesen Modus, dass ich sage, wie du, ich warte schon wieder und scharre mit den Hufen. Bei mir ist es dann eher so, dass ich so denke, oh Gott, ist schon wieder März, geht's schon wieder los. Und da hatte ich jetzt letztes Jahr während meiner Reise und die drei Monate von Januar bis April gemacht habe mit meiner Familie und eben dieses Jahr mit Covid-19 das erste Mal die Situation, dass es eben nicht in diesem Kreislauf
Ja, ist ja vielleicht auch irgendwie auch mal ganz nice, da so ein bisschen Entschleunigung zu erfahren. Ich merke das bei meinen Kindern total, um auch nochmal auf unser Thema hier Mutter sein und ein Unternehmen zu führen, in einer verrückten Branche, das muss man ja auch noch dazu sagen. Ne? Das ist ja jetzt nicht, womit könnte man sonst selbstständig sein? Ja, ich glaube, alles ist immer crazy, wenn man wirklich selbstständig ein Unternehmen führt. Aber gerade in der Hochzeitsbranche, das bedeutet ja nun auch mal ganz klipp und klar, immer am Wochenende arbeiten. Also es kommt natürlich drauf an, wie viel Hochzeit man auch so pro Saison macht. Ne? Das jetzt wie bei dir, sag ich mal, handverlesen, 5 bis 7 große Sachen sind oder wie bei mir 30 Sachen, die halt vom Umfang alle sehr gleich, weil klar umrissen sind. Ne? Das ist ja eine ganz spezielle Dienstleistung, die ich als Rednerin sozusagen anbiete. Und die Vorgespräche mit den Brautpaaren, die natürlich ja auch berufstätig sind und somit fast immer auf die Abendstunden fallen, das auch gerne natürlich dann an den Wochenenden in der Nicht-Saison oder aber dann die Abende unter der Woche. Ich merke total, dass meinen Kindern das sehr gut tut, dass das im Moment nicht stattfindet. Also ich weiß noch, ich hatte im Februar eine wunderschöne Winterhochzeit auf Schloss Miro. Und da habe ich mich verabschiedet und meine Große ist total ausgerastet und meinte, wie, ist jetzt schon wieder Hochzeitssaison? Und ich meinte so, ja, das ist jetzt eine und dann ist nochmal Ruhe und dann geht's so im April los. Und da habe ich so gemerkt, ja, das, die Kinder merken das schon auch und es macht ihnen auch irgendwie zu schaffen. Klar, die haben einen tollen Vater und ich bin auch der festen Überzeugung, dass ganz unabhängig jetzt, was im Moment ist mit Corona und alle zu Hause, ist es ja schon bei uns auch so, dass ich die Kinder jeden Tag in der Woche mindestens 2 bis 3 Stunden mehr sehe und betreue als mein Mann. Ja, weil ich hole sie ab von Schule und Kita und bis mein Mann dann von der Arbeit kommt, haben wir hier unser Ding und gehen zusammen auf den Spielplatz, in den Park. Also wie gesagt, wenn nicht Corona ist. Ja, aber Spielplätze sollen ja am Donnerstag wieder öffnen.
1,5 Meter Mindestabstand. Ich hoffe, ihr habt den Zollknopf schon in die Spielplatztasche gepackt.
Natürlich, natürlich. Ich habe für meine Kinder so ein Drahtgestell gebastelt, weißt du, mit so einem Abstand. Damit können sie leider auch weder auf die Schaukel klettern, noch auf die Rutsche. Das ist natürlich schade, aber hey, können you can't so. Have it all.
Genau, sie können davon träumen im Nachgang.
Genau, aber also weißt du, ich bin der felsenfesten Überzeugung, ich muss mir da jetzt kein schlechtes Gewissen machen und auch nicht einreden, nur weil ich fast jeden Samstag im Sommer arbeite, denn die Kinder haben einen Vater, mit dem können die auch eine tolle Zeit haben und ich bin ja nicht tagelang weg, das mag bei dir auch nochmal anders sein, weil du natürlich mit Auf- und Abbau und einem Arsch voll Logistik, entschuldige meine saloppe Ausdrucksweise, da natürlich was ganz anderes zu stemmen hast. Bei mir ist ja wirklich so, ich komme sozusagen aufs Set. Ja, und im Idealfall ist alles ready und ich packe da irgendwie noch mein Mikro aus und dann geht's los. Da muss jetzt nicht viel drumherum passieren. Das ist natürlich bei dir ganz anders und bist wahrscheinlich da auch manchmal tageweise dann nicht da, ne? Oder?
Genau, also oft bin ich, sagen wir mal, also bei mir finden fast alle Hochzeiten, sind diese typischen Hochzeitswochenenden und wenn sich das hier im Bereich oder im Raum Berlin-Brandenburg bewegt, dann bin ich meistens von Donnerstag bis einschließlich Sonntagabend weg, raus, also zu, oder zumindest auch wenn ich vielleicht zwischenzeitlich zu Hause nächtige, dann bin ich dann auch abends nicht wirklich ansprechbar. Also dann habe ich einfach einen mega anstrengenden Tag hinter mir, obwohl ich das auch in den letzten Jahren eigentlich nicht mehr gemacht habe. Also ich bin nicht mehr zwischendurch nach Hause gekommen. Aber ich muss auch sagen, dass inklusive aller Projekte, die ich mache, das im Jahr maximal, würde ich sagen, auf 10 Wochenenden komme, die ich wirklich nicht mit meinen Kindern verbringe aus beruflichen Gründen. Und das ist mir auch wichtig, dass ich das so beibehalte. Also A, würde ich das von meinen Kapazitäten überhaupt nicht schaffen, mehr Hochzeiten zu verantworten, als ich ohnehin mache, weil ich einen sehr hohen Betreuungsschlüssel, das hört sich irgendwie so nach Schule und Kita an, aber ich würde das einfach mal so auf meinem Business auch übertragen, was die Paare betrifft habe und das eine sehr betreuungsintensive Zusammenarbeit auch ist und ich da auch weder die Zeit noch die Muße hätte, da mehrere oder noch mehr als diese maximal 7 oder 8 Paare im Jahr zu betreuen. Ich habe auch schon Saisons gehabt, wo es weitaus mehr Hochzeiten waren und dann aber auch gemerkt, da geht mir einfach komplett die Kreativität flöten. Ich habe einfach, ja, die Muße einfach nicht mehr. Das ist dann nicht mehr vorhanden. Und dann würde ich das, glaube ich, auch für mich nicht vereinbart kriegen, meine Kinder viel öfter eben diese gesamten Wochenenden nicht zu sehen. Aber ich finde, 10 Wochenenden sind meines Erachtens total fein. Und ich habe auch von meinen Kindern nicht einmal bis jetzt gehört, dass die irgendwie auch nur ansatzweise genervt waren oder gemotzt haben. Also wie gesagt, sie haben dann eine tolle Zeit mit ihrem Vater oder mit ihren Großeltern. Und das ist jetzt natürlich so ein bisschen schwerer, wenn seitdem der Große letztes Jahr eingeschult worden ist, können wir dann nicht sagen, vorher war es oft so, dass wir dann gesagt haben, ja, dann machen wir jetzt einfach in der Woche mal einen Tag frei und du gehst nicht zum Kita und wir machen irgendwas. Aber so kann ich ja auch sagen, naja, ich hole dich irgendwie, er geht in die erste Klasse, jetzt ist eh Homeschooling angesagt, aber davor war es dann einfach auch möglich, ihn spätestens um 13 Uhr obwohl er auf einer Ganztagsschule ist, mal abzuholen und zu sagen, okay, wir machen jetzt irgendwie was Cooles, nur wir beide zusammen. Und das kompensiert das dann auch, glaube ich, ganz gut. Mhm. Und ich würde auch sagen, also das ist auf jeden Fall, ich weiß nicht, wie du das siehst, weil du hast ja wirklich den direkten Vergleich. Ich habe nie im Angestelltenverhältnis gearbeitet, als ich dann schon Kinder hatte. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich beruflich so viel oder so Gas geben könnte, wenn ich, also mit zwei Kindern und im Angestelltenverhältnis und mein allem dann auch noch so gerecht werden könnte, weil ich einfach selber entscheiden kann, wann ich wie, wo, was mache. Und wenn ich mir vorstelle, das jedes Mal irgendwie mit einem Vorgesetzten abstimmen zu müssen und jedes Mal da vielleicht mit einem schlechten Gewissen wieder hinzutrotten und zu sagen, kann ich nicht heute mal früher gehen, ich mache es dann auch abends zu Hause, darauf hätte ich echt so überhaupt keinen Bock. Und glaube einfach, dass für mich persönlich die einzige Option diese Selbstständigkeit ist, auch also in Kombination mit dem Muttersein.
Ich weiß genau, was du meinst. Also ich weiß noch, letztes Jahr im Winter war unsere Kleine nochmal, eigentlich dachte ich so, die hat jetzt diese krassen Zeit, so wenn die noch ganz klein sind und gerade in die Kita gehen, dann nehmen die ja wirklich jeden Rotz mit nach Hause und ich dachte irgendwie, das hätten wir überstanden, aber letztes Jahr war der Wurm drin, also von einem fiebrigen Infekt in den nächsten, es war wirklich zum Heulen. Dann nochmal hier irgendwo die Lippe böse aufgeschlagen, da nochmal eine Bindehautentzündung, also weißt du, nur so am laufenden Band, wo ich auch zu meinem Mann, der ja auch selbstständig ist, gesagt habe, du ganz ehrlich, ich wüsste nicht, wie wir das hier managen würden, wenn wenn einer von uns beiden oder wir beide angestellt wären, weil ich glaube, wie viele Kinderkranktage hat man als Angestellter pro Jahr? 6 oder so, irgend sowas, so eine lächerliche Zahl im Vergleich dazu, wie oft Kinder tatsächlich krank sind. Und ich könnte es mir auch nicht mehr vorstellen. Natürlich jetzt gerade mit Corona und auch mit den mit all den Absagen beziehungsweise Verschiebungen und auch den damit verbundenen finanziellen Einbußen liebäugel ich natürlich schon auch immer mal wieder damit und denke, Mensch, soll ich mich nicht nochmal anstellen lassen? Aber tatsächlich überwiegt in mir schon immer der, dieser Freiheitsdrang und auch dieser Schaffensdrang. Also ich will halt was machen, was ich will. Und also dieses nicht den Arbeitgeber immer fragen, ob man jetzt irgendwie frei haben kann oder ob man eine Stunde früher gehen kann, das ist das eine. Und das andere ist aber auch nochmal wirklich diesen Spielraum zu haben, im Prinzip alles, was einen inhaltlich interessiert, sag ich mal, angehen zu können. Weil das ist bei mir so, nach der ersten Gründung als freie Rednerin, habe ich mich total vogelfrei gefühlt und habe gedacht, ich kann jetzt im Prinzip alles anstoßen. Es gibt nie die Gewähr, dass es nicht in die Hose geht, dass es floppt oder was auch immer. Aber ich glaube, ganz häufig ist so das erste Mal ins kalte Wasser springen ist am aufregendsten und vielleicht auch am am krassesten. Aber ich habe mich dadurch total bestätigt gefühlt. Mit Sicherheit auch, weil freie Rednerin Linda Tillmann einfach super erfolgreich war und ist, weißt du? Das ist natürlich, wie du auch schon gesagt hast, natürlich, wenn man jetzt ein Business hat, was irgendwie nicht läuft, dann würde man viel mehr zweifeln. Aber mit dieser Erfahrung fühle ich mich total gut und auch gut aufgestellt, um auch jederzeit was Neues anzugehen. Wir gucken uns beide jetzt hier mit dem Podcast an, ne? Klar, das ist jetzt kein Invest. Wir haben jetzt auch nichts gegründet irgendwie, ne? Aber man ist irgendwie offener, glaube ich, Neues auszuprobieren. Also das ist so mein Bauchgefühl. Oder?
Ja, nee, total. Also man sagt ja auch, dass viele Unternehmer oder auch Gründer von Startups einfach mehrere Bälle in der Luft haben und dann gucken, welcher am längsten in der Luft bleibt und nicht runterfällt und welches Business dann am Ende überlebt. Und ich glaube, alle Leute, die wirklich super erfolgreich sind und das nicht so als also ich meine, wir machen das jetzt auch nicht nebenbei, das ist kein Hobby, aber die wirklich große Unternehmen, Millionen, milliardenschwere Unternehmen gründen, dass die, dass keiner da, also das einmal gemacht hat und dann damit so super erfolgreich war, sondern dass jeder vorher auch irgendwelche anderen Dinge getan hat und mit denen irgendwie gestruggelt ist oder das irgendwie nicht so gelaufen ist und vielleicht auch insolvent gegangen ist oder whatever. Und dass dieses, das meinte ich ja auch irgendwie eingangs, dass man daraus dann einfach lernt und aus diesen Sachen, die einfach nicht so gut gelaufen sind, dann sich weiterentwickelt und seine Lehren zieht. Und dann, glaube ich, je länger man das macht und irgendwann hat man so ein bisschen den Dreh raus und kennt irgendwie noch mehr Leute und weiß, wie Dinge funktionieren und welche Dinge nicht so gut funktionieren. Und wenn man dann auf dieser Basis einfach auch so auf ein paar andere Pferde noch setzt, dann ist das, glaube ich, sehr klug, weil es ist meines Erachtens immer klug, sich nicht nur auf eine Sache zu verlassen, dass die läuft. Das sehen wir ja jetzt gerade. Also ich glaube, das ist sowas, was wir gerade extrem vor Augen geführt bekommen, dass es keine coole Sache ist oder keine gute Idee ist, sich nur auf eine Sache komplett zu fokussieren. Und dann, wenn die wegbricht, dann ist leider alles vorbei, sondern dass man schon so ein bisschen darauf achten sollte, dass man mehrere Schäfchen hat und die dann im Falle eines Falles dann vielleicht zumindest von den fünfen wenigstens zwei ins Trockene bringen kann.
Ja, das stimmt. Ich teile deine Meinung und ich glaube vor allen Dingen, wenn ich nochmal so über das Mompreneur-Dasein nachdenke, glaube ich, was das Unternehmerin und Muttersein mit sich bringt, ist, dass man sich selbst nochmal extrem viel besser kennenlernt. Aus den unterschiedlichsten Perspektiven und dass man auch in den unterschiedlichen Bereichen ganz anders funktioniert unter Umständen. Ich finde es super spannend und ich kenne auch unglaublich viele coole Mompreneurs, ist einfach so, weil Mütter haben, ja, wenn ich sage, Mütter haben Eier, das hört sich total Banane an, weil warum wäre es erstrebenswert, Eier zu haben, aber ich hoffe, du weißt, was ich meine. Sind halt ziemlich tough und sind arbeitswillig und können halt liefern bis Ultimo. Und ich glaube, ja, das finde ich auch cool an der Hochzeitsbranche. Da sind extrem viele sehr taffe Frauen unterwegs. Auch wenn wir uns mit den schönen Dingen des Lebens da beschäftigen, das mag ich sehr gerne. Und das schätze ich auch sehr, dass ich über diese Branche extrem tolle, großartige Frauen kennengelernt habe. Natürlich auch Männer. Es gibt auch ganz tolle Männer in unserer Branche und die werden wir bestimmt auch bald mal hier zu Wort kommen lassen. Aber jetzt, liebe Olivia, wir zwei haben uns ja mal vorgenommen, wir wollen immer so zwischen 30 und 45 Minuten talken. Mhm. Wir wollen den Bogen nicht überspannen, sondern unsere Bälle in der Luft halten, wie du vorhin so schön gesagt hast. Ich wünsche mir total, dass unser Podcast hier, der Ball, dass der ganz lange in der Luft bleibt, weil ich finde zum Beispiel heute, es hat wieder richtig Spaß gemacht, weil wir vielleicht auch einfach die Gelegenheit haben, mehr Deep Talk auch ein bisschen zu machen, als wir sonst vielleicht hätten, wenn wir Kaffee trinkend irgendwo sitzen und dann aber in den nächsten Termin schon wieder rennen müssen.
Ja, ne? Total.
Gut, du Liebe, willst du noch was sagen oder sagen wir nur noch Tschüssikowski?
Ich würde, glaube ich, nur noch sagen wollen, dass es nicht bitte so rüberkommen soll, dass wir denken, nur Mütter sind nur irgendwas wert oder coole Frauen, wenn sie auch selbstständig sind. Natürlich performen auch alle Mütter, die im Angestelltenverhältnis sind, mega gut und meines Erachtens weitaus effizienter und effektiver, als wenn sie keine Kinder haben, weil es einfach die Natur der Dinge ist. Und auch Frauen, die sich dafür entschieden haben, komplett zu Hause zu sein und da Hausfrau und Mutter zu sein, auch da ziehe ich und ich glaube du auch total meinen Hut davor.
Nach Corona und, sowieso.
Und genau, das hat alles total seine Berechtigung und wir sprechen jetzt natürlich ausschließlich über dieses Mompreneur. Über selbstständig sein und Mutter da sein, weil es einfach unsere Lebensrealität ist, genau. Und weil wir dazu was zu sagen haben.
Richtig. Aber ich bin voll bei dir. Ne? Nein, ich hoffe und denke, das ist auch nicht so rübergekommen. Das ist nicht der ultimative Weg. Es ist unser Weg, mhm. Und ich finde, jeder muss da auch sein eigenes Ding machen, ja. Und ich bin die Letzte, die da irgendwas verurteilt oder beurteilt. Ja, genau. Gut. Super. Ich würde mal sagen, das war eine neue Folge von unserem Podcast Talk Circus mit Olivia und mir. Und wir freuen uns, dass ihr zugehört habt und hören uns hoffentlich ganz, ganz bald wieder. Tschüss, macht's gut und bis bald beim Talk Circus.
Ciao. Let's go. It's time to go.